Für mich ist Siemensstadt ein Ort des Vertrauens.
Sie soll die Erzählung liefern für das neueste Kapitel der Siemens-Geschichte in Berlin. Nathalie von Siemens, Ururenkelin des legendären Werner von Siemens, der hier von Spandau aus einen der größten deutschen Industriekonzerne schuf. Seine Nachfahrin ist heute Präsidentin der mächtigen Siemens-Stiftung, spricht für die sonst eher medienscheue Familie und sie ist eine anerkannte Wirtschaftsphilosophin.
Siemensstadt ist die gebaute Überzeugung, dass so tiefgreifende Veränderungen wie die industrielle Revolution nur gelingen, wenn sie von allen Beteiligten gemeinsam getragen werden. Mit generativer künstlicher Intelligenz erleben wir die nächste, die digitale Revolution.
Und für diese Revolution wird entlang des Rohrdamms auf dem Werksgelände des Konzerns gerade die neue Siemensstadt gebaut. Siemensstadt Square. Begleitet von Musik, die extra für dieses Projekt geschrieben wurde, macht Nathalie von Siemens deutlich, einmal mehr will der Konzern in Berlin zeigen, wie Arbeiten und Wohnen koexistieren können.
Heute geht es besonders um Nachhaltigkeit in Architektur und Städteplanung, damit auch unter den Bedingungen der Digitalisierung exzellente Fertigung und gutes Leben verbunden sind.
Über Nathalie von Siemens erhebt sich der erste Rohbau dieser Vision. Ein Turm mit 60 Metern Höhe. Hinter ihr der zweite Neubau des Ensembles. Ein Holz-Hybrid-Gebäude. Der künftige Sitz der Siemens AG in Berlin.
Mit Gunst und Verlaub. Hoch oben stehe ich auf dem Bau. Der Himmel weit, Berlin in Blau. Aus Beton fest, aus Stahl so stark. Wuchs hier ein Bau mit klarem Mark. 16 Geschosse ragen auf, getragen von des Teams Verlauf. Daneben wächst, man sieht es fein, das Bauers Holz und Stahlbeton vereint. 5 Geschosse ragen empor, nachhaltig, denkt man heute zuvor.
Zusammen bilden sie den Eingang zu einem neuen Stadtquartier, das hier entstehen soll. 76 Hektar, auf denen Siemens Forschungseinrichtungen und moderne Industrieproduktion, soziale Infrastruktur und vor allem Wohnungen zusammenführen will. Errichtet von zahlreichen Bauarbeitern und Handwerkern, die beim Festakt im Hintergrund über das üppige Buffet mit Currywurst, Kartoffelsalat und Getränken herfallen, während die geballte Politprominenz Berlins Richtfest für das Hochhaus feiert. Der halbe Berliner Senat ist gekommen. Natürlich auch der regierende Bürgermeister und Chef Spandauer Kai Wegner, für den das Projekt natürlich auch ein Beweis dafür ist, dass die Stadt, entgegen ihres Rufs, funktioniert.
Man sieht auch an diesem Beispiel Siemens, dass wir Zukunftsorte können. Ein neuer Stadtteil, ein nachhaltiger Stadtteil, wo Innovationen entstehen werden, wo neue Arbeitsplätze entstehen werden, wo die Zukunft gestaltet wird, nicht nur für Siemens, sondern auch für Berlin. Das ist ein guter Tag.
Zumindest wenn sich Senat, Bezirk und Bauherr insgesamt so einig sind wie hier. Natürlich hilft es auch, dass Siemens 750 Millionen Euro investieren will. Sogar mehr als die ursprünglich angekündigten 600 Millionen Euro.
Wenn man meine Mutter fragt, glaubt sie, dass ich nur Siemensstadt mache. Also das ist ganz klar.
So Cedric Neike. Bei Siemens führt er eigentlich die Sparte Digital Industries. In seiner Nebenfunktion ist der gebürtige Berliner aber auch die treibende Kraft hinter der neuen Siemensstadt.
Ich habe mir lange überlegt, wie wir das benennen, und wir sagen, es ist einfach eine Macherstadt. Wir machen Stadt. Ja? Wir machen Berlin für seine Menschen und Berlin eine Stadt innerhalb von Berlin. Das Zweite, wir machen Fortschritt. Gemeinsam mit dem Land, Bezirk und den Partnern überlegen wir, wie wir Berlin nach vorne bringen. Und das dritte Thema, wir machen Zukunft. Dass wir sagen, wie kriegen wir Forschung, industrielle Entwicklung und Innovation in Berlin, wie können wir dem ein Zuhause geben. Aber es wird ein Kiez sein und in Kiez, da lebt man, dort arbeitet man. Dort lernt man, dort begegnet man sich, das ist wirklich das Wichtige.
Mit seiner persönlichen Vita als Berliner Siemens-Azubi, der sich im Konzern bis in die Vorstandsetage hochgearbeitet hat, ist Neike auch die wichtigste Werbefigur der Siemensstadt Square. Denn er gilt als hauptverantwortlich dafür, dass das Projekt überhaupt in Berlin entsteht. Auch andere Standorte waren für dieses Rieseninvestment im Gespräch. Dabei ist das, was hier gebaut wird, unmittelbar mit dem Geschäft des Konzerns verbunden.
Naja, wir haben ja drei große Aktivitäten bei der Siemens. Das einmal ist das Thema Smart Infrastructure, zu zeigen, dass wir intelligente Gebäude bauen können, dann Automatisierung und Mobilität. Und alle drei Punkte können wir ja hier wiedersehen. Sie sehen ja, dass es von der reinen Energieversorgung hier total ausgeplant ist. Sie sehen auch, dass der Automatisierung die Werke, wirklich die modernsten Werke sind, die wir bauen können. Und mit der Mobilität neue Mobilitätskonzepte, wie zum Beispiel auch die Siemensbahn haben.
Das heißt, es ist eigentlich ein Schaufenster.
Absolut. Wir zeigen, was wir können und wir versuchen es bei uns selber.
Intelligente Energieversorgung, digital vernetzte Gebäude, autonom fahrende Busse, hochmoderne Fabriken neben Start-up-Schmieden und Forschungseinrichtungen. Garniert mit historischen Industriedenkmälern und mittendrin wird gewohnt oder zur Schule gegangen. Gelebt also. Die Vision, die Siemens mit der Siemensstadt Square entworfen hat, ist nichts weniger als die Stadt von morgen, in der Siemens-Technologie natürlich eine zentrale Rolle spielen soll. In der Siemens aber auch mit einer Tradition des Konzerns bricht. Werkswohnungen, die das Herz der historischen Spandauer Siemensstadt bilden, wird es in der neuen Siemensstadt nicht mehr geben, so Neike.
Es war nie unsere Stärke, Werkswohnungen zu bauen. Also wir werden Wohnungen auch mieten für unsere Mitarbeiter, aber wir werden sie selber nicht bauen.
Das sollen andere tun, und zwar mehr als zunächst geplant. Aus den einst knapp 2700 Wohnungen sind inzwischen mehr als 3700 geworden. Ein Plus, für das die Berliner Landespolitik den bereits beschlossenen Rahmenplan noch einmal angepasst hat. Was bei anderen Projekten schon mal jahrelange Verzögerungen bedeutet hätte. Nicht aber hier, sagt der Chef der Siemens Stadt Square, Thomas Braun.
Wir haben sehr konstruktiv miteinander gearbeitet, was nicht heißt, dass die Positionen nicht am Anfang unterschiedlich sind, das ist aber naturgemäß der Fall, aber wir sind schnell.
Dass nun mehr Wohnungen gebaut werden, fast jede dritte für Menschen mit Wohnberechtigungsschein, konnte Siemens der Politik vermutlich aber auch relativ leicht verkaufen. Nur ein Beispiel dafür, wie sehr das Endergebnis hier dann doch von den vielen Computergrafiken und Animationen abweichen könnte. Der Wandel der Arbeitswelt nach der Corona-Pandemie hat auch die Siemensstadt Square längst erreicht, so Braun.
Dass dem klassischen bürogewerblichen Flächen, die werden einfach nicht mehr so nachgefragt. Wir brauchen Siemens weniger, weil wir mehr Sharing haben. Das betrifft aber ganz stark andere Unternehmen. Das heißt, alle Unternehmen, die hier potenziell herkommen, haben einfach einen geringeren Flächenbedarf. Und dem haben wir geschuldet, dass wir diese Bürogebäude reduziert haben zugunsten von mehr Wohnungen, für den es ja in der Tat eine Riesennachfrage gibt.
Und damit natürlich auch mehr wirtschaftliches Potenzial. Denn auch das wird langfristig über den Erfolg der Siemens Stadt Square entscheiden. Für das Umfeld heißt es, es werden langfristig noch einmal deutlich mehr Menschen hier leben. Für den Bezirk ist das auch eine Herausforderung, beim Verkehr, bei den Schul- und Kita-Plätzen und so weiter. Dass es bei den zahlreichen Gesprächen mit Siemens durchaus auch Differenzen gab, das räumt Bezirksbürgermeister Frank Bewig durchaus ein.
Im Laufe eines solchen Projekts gibt es immer mal auch Knistern, aber ich kann schon sagen, Siemens bindet uns ein, der Senat bindet uns ein, wir als Bezirk, als kleineres Glied in dem großen Orchester. Aber doch, es läuft schon ganz gut, die Zusammenarbeit zwischen Land und Bezirk und auch Siemens.
Und dennoch regt sich inzwischen auch Widerstand. Die Linke in Spandau zum Beispiel kritisierte zuletzt die Veränderungen am Rahmenplan, weil eine Grünfläche zugunsten von Parkplätzen gestrichen wurde. Und die Partei warnt davor, dass die neue Siemensstadt Immobilienspekulanten und Luxussanierern Tür und Tor öffnen würde. Inzwischen gibt es auch ein Bürgerbegehren, um in der Siemensstadt den Milieuschutz einzuführen, um die alteingesessenen Anwohner vor Verdrängung zu schützen. Verdrängung, die laut den Kritikern durch die Siemensstadt Square befeuert werden könnte. Nicht nur die Linke unterstützt den Milieuschutz für die Siemensstadt, sondern zum Beispiel auch die SPD und ihr Fraktionschef Raed Saleh, der hier im September bei der Berlin-Wahl das Direktmandat, das er 2023 verloren hatte, zurückgewinnen will. CDU und Grüne aber verhindern bislang den Milieuschutz mit dem Argument, das Instrument verhindere Investitionen. Bezirksbürgermeister Frank Bewig von der CDU wird beim Richtfest als großer Unterstützer der Siemensstadt Square gelobt. Und deutet dennoch an, dass seine persönliche Begeisterung noch längst keine Mehrheitsmeinung ist.
Wir müssen es schaffen, dass dieses Projekt auch bei der Bevölkerung hier in der alten Siemensstadt auch akzeptiert wird. Da ist noch was zu tun. Deswegen versuchen wir auch Übergänge zu schaffen, direkte Wegeverbindungen zu schaffen und vor allem auch Orte zu schaffen, die für die alte Siemensstadt auch wichtig sind, wie eine Stadtbibliothek vielleicht, wie Musikschulangebote, wie kulturelle Angebote. Das, was vielleicht in der alten Siemensstadt fehlt, muss dann hier stattfinden. Und so wird der Mehrwert auch erkannt von der Bevölkerung. Und insofern, wir müssen weiter werben für diesen Standort. Das muss Siemens tun, das muss der Senat tun, aber auch der Bezirk.
Ob das klappt, könnte maßgeblich von einem ganz anderen Großprojekt abhängen. Eines, das vor der Siemens Stadt Square fertig werden soll, allerdings nicht in den Händen des Konzerns liegt. Die Wiederinbetriebnahme der Siemensbahn. Nur wenige Minuten von der Siemens-Zentrale entfernt, wird für die Kameras der Pressefotografen ein gewaltiger Bohrer an einen der Sockel des denkmalgeschützten S-Bahn-Viadukts gehalten.
Wir haben den Stecker vorsichtshalber rausgezogen.
Sagt Alexander Kaczmarek. Er ist der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn in Berlin und hauptverantwortlich dafür, dass die in den 1980er Jahren stillgelegte S-Bahn-Strecke wieder ans Netz gehen kann. Was durchaus optimistisch geplant ist, vor allem wenn man auf die deutlich angerosteten und überwucherten Stahlträger der 4,5 Kilometer langen Strecke schaut.
Naja, beim Bauen ist man nie ganz gefeit, aber im Moment sieht eigentlich alles gut aus. Wir haben ja schon sehr viel Zeit damit verbracht, das Bauwerk zu befunden und uns genau anzugucken und die Unterlagen zu studieren. Also insofern sollte eigentlich alles gut gehen.
Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten an der Strecke beginnen. Ein Abschnitt des stählernen Bauwerks wird eingehaust, mit speziellen Strahlern gereinigt, repariert und neu lackiert. Stück für Stück wollen sich die Bautrupps dann vorarbeiten.
Wir wollen ja das Viadukt erhalten und sanieren und deswegen fangen wir jetzt mit einem Feld an, um zu probieren, wie sind die Techniken, wie kann das aussehen und erwarten uns da vielleicht doch noch Überraschungen, was wir nicht hoffen.
Dass der Stahlviadukt sein historisches Antlitz zurückbekommt, dafür sorgt Dorothee Blendin. Die Projektleiterin bei der DB InfraGo kann mit großer Leidenschaft über das Spandau-Blau referieren, das mit wissenschaftlicher Akribie wiederhergestellt wird.
Das ist so ein mehrstufiges Verfahren. Das heißt, das erste ist ja die denkmalpflegerische Befundung, wo man dann auch irgendwie mit Geräten guckt, welcher Farbton ist es. Der nächste ist, dass man eine Probeplatte macht und das dann auf die Platte aufbringt. Und das Letzte ist, dass wir es dann eben aufs Viadukt aufbringen, um zu schauen, wie sieht es denn außen aus. Und außerdem verändern sich die Farbtöne noch. Wir werden ja mit heutigen Farbsystemen arbeiten, damit wir eben, wie gesagt, die Dauerhaftigkeit auch herstellen. Und dann gibt es auch noch mal unterschiedliche Möglichkeiten. Wollen wir sozusagen mit Eisenglimmer arbeiten, dann wird das Ganze so ein bisschen matter. Oder arbeiten wir mit so einem typischen Lacksystem, was dann eben auch viel mehr glänzt. Das sind alles so Betrachtungen, die muss man sich dann angucken, weil die Farbe arbeitet ja auch über die Zeit. Also das heißt, die Farbtöne haben auch eine Veränderung. Und das muss man irgendwie alles abwägen, nicht, dass wir am Ende dann so ein hellblaues Ding da stehen haben, weil die Farbe auskreidet.
Während um sie herum Gäste von Politik und Bahn Brezeln essen und Limonade trinken, wird Blendin von Hobbyhistorikern und Bahnenthusiasten umringt. Dass sie alle um mindestens einen Kopf überragt, hilft Blendin, die Übersicht zu behalten. Fachfragen beantwortet sie mit einer Fröhlichkeit, die sich manche Fahrgäste wohl in Zügen der Bahn wünschen würden.
Wissen Sie, wann die blaue Farbe übermalt worden ist?
Ja, da gibt es Stempel. Jetzt erwischen Sie mich wieder die genauen Zahlen.
Ende 70er Jahre.
In den 70ern. Also wie
von
gesagt,
der Reichsbahn.
Genau, das ist von der Reichsbahn gemacht worden. Wie gesagt, man sieht beim Korrosionsschutz, es gibt immer sogenannte Stempel. Da sieht man den Aufdruck vorne am Wernerwerk. Ist so eine Treppe, da steht es drauf. Da steht auch ganz genau die Beschichtung drauf. Wer hat es durchgeführt und so weiter und so fort. Das ist Standard und das haben die damals auch sehr gut umgesetzt.
Deutlich schwieriger als den richtigen Farbton für das Viadukt zu finden, dürfte allerdings nun alles andere bei der Siemensbahn werden. Komplett neue Technik muss installiert werden, damit hier einmal S-Bahnen mit bis zu 80 km/h fahren können. Lärmschutzwände sind nicht geplant, dafür spezielle Matten im Schienenbett und Schienenschmieranlagen, die für Ruhe sorgen sollen. Dazu kommt die Totalsanierung der Bahnhöfe Gartenfeld, Siemensstadt und Wernerwerk. Der Neubau von 30 Brücken, eine über die Spree zum S-Bahn-Ring hinüber, wo an den Bahnhöfen Jungfernheide und Westhafen neue Bahnsteigkanten entstehen müssen, um die Siemensbahn ans Netz anzuschließen.
Ein Teil der Siemensbahn ist ja Instandhaltungsmaßnahme. Diese Strecke ist ja nie stillgelegt worden. Insofern haben wir da alle Genehmigungen. Aber es gibt auch einen Teil, das Teilstück über die Spree. Mit dem Anschluss an den Nordring, da müssen wir tatsächlich komplett neu bauen. Und da läuft noch das Planfeststellungsverfahren. Wir hoffen auf einen baldigen Abschluss.
Das alles bis 2029. 3 Jahre. 4, wenn man gönnerhaft rechnet. Alexander Kaczmarek lächelt und versucht es mit Eisenbahnerhumor.
Nee, Luft ist da nicht. Also wir müssen schon uns sehr anstrengen. Aber das ist halt bahntypisch. Wir müssen schnell vorankommen. Und das wollen wir. Dezember 2029 ist weiterhin unser Ziel.
Eine neue S-Bahn-Strecke in 4 Jahren, ein neues Stadtquartier in circa 10 Jahren. Es braucht schon eine gehörige Menge Optimismus, um diesen Zeitplan für realistisch zu halten. Aber an Optimismus mangelt es zumindest den Machern von Siemens Stadt Square und Siemens Bahn aktuell nicht. Zwar kann sich Bausenator Christian Gäbler als gebürtiger Charlottenburger selbst beim Richtfest nicht verkneifen zu scherzen.
Aus Charlottenburger Sicht hört ja eigentlich der bewohnte Teil Berlins eigentlich am Jungfernheideweg spätestens am Rohrdamm auf.
Doch sollte gelingen, was hier im Berliner Nordwesten versprochen wird, könnten irgendwann die Spandauer sagen, das Berlin der Zukunft fängt am Jungfernheideweg überhaupt erst an.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.